Guten Morgen. Ich muss das Handy rausziehen, nicht weil ich einen Anruf erwarte. Nein, so ist es nicht. Aber das Problem ist, wenn ich gar keine Uhr habe, dann kann das wirklich nur dramatisch werden. Wie ihr wisst, ihr könnt ja mal im Johannes 16 nachlesen. Da ging es um die Frage, was dann kommen wird. Jesus deutet schon ein bisschen an, dass das hier ein bisschen zu Ende kommt, und da hat er gesagt, eine kleine Weile werde ich noch bei euch sein und eine kleine Weile dann wir nicht. Und also so hoffen wir nicht, dass die heute die kleine Weile wird. Von dem her gesehen brauchen wir eine Uhr auf dem Ding, damit das nicht so dramatisch wird. Wir haben jetzt ein paar Sonntage uns über die Ewigkeit unterhalten, und das ist ein denkbar schwieriges Thema. Ich fange mal an mit diesem Satz, ernst, aber zuversichtlich. Ein ganz, ganz viel zitierter Satz. Ich war im Jahr 2014 auf einer Fortbildung und habe da, weil es im Hotel so rumlag, also ich war auswärts, Zeitungen gelesen. Und dort wurde in diesen Zeitungen der Beginn des Ersten Weltkrieges etwas genauer betrachtet. Und mein Opa, mütterlicherseits, ist 1909 geboren gewesen. Er war bereits schon im schulfähigen Alter, als das ganze Ding losging. Und wenn wir jetzt heute 2017 nehmen, hat er damals den Hungerwinter miterlebt, wo im Juli Frost gefallen ist, laut seiner Aussage, alle Kartoffeln kaputt, und damals gab es nichts zu essen, weil, wie schon gesagt, Schiffverkehr und all die, das gab es auch nicht. Und in diesem Zusammenhang wurde schon relativ schnell dieser Satz zitiert, ernst, aber zuversichtlich. Karl Kraus, ein großer Literat, vor etwa 100 Jahren hat es dann in seiner Abhandlung Das Ende der Menschheit viel zitiert. Warum wurde das gesagt? Weil die ganzen Kriegstreiber eigentlich davon ausgegangen sind, wir fangen da mal kurz an und dann machen wir einen kleinen Sommerausflug und dann sind wir auch bald wieder fertig. Und man hat eigentlich schon nach den ersten Monaten gesehen, hoppala, so ganz toll geht es nicht. Und wir mussten schon nach den ersten Monaten die ersten Durchhalteparolen von uns geben. Und das war einer der Durchhalteparolen, was wir sagen, es ist zwar nicht hoffnungslos, aber wir gucken zuversichtlich in die Gegend. Und manchmal haben wir Situationen in unserem Leben, da sind wir so ähnlich gepolt. Wenn wir da die Theorie und die Praxis mal angucken, wie das denn ausgesehen hat zur damaligen Zeit, dann war das schon ein bisschen unterschiedlich. Wir sehen auf der einen Seite die, ich sag mal, oberen Leute, die am sauberen Tisch das alles wunderbar planen können. So haben die das gemacht, das war alles wunderschön. Und da kann man auch stark sein, da kann man die Truppen umeinander schieben und das ist alles kein Problem. Und die Praxis sah dann nachher ganz anders aus. Dort unten in diesem Dreck sind die Leute gelegen und die Toten nebenbei. Und was an Krankheiten da rumgeschwirrt ist, das wollt ihr alles gar nicht wissen. Ruhr und Cholera, alles was da dazugehört. Und so geht es uns ja letztendlich manchmal auch, dass wir sagen, unseren Glauben können wir doch relativ flott und einfach formulieren am grünen Tisch. Wenn es uns gut geht, wenn alles in Ordnung ist, können wir voller Zuversicht sagen, was der Herr für uns bedeutet. Und am Ende des Tages sind wir wie die Soldaten in diesem Alltag und stecken im Schlamm und wissen nicht so ganz genau, wie das eine zum anderen zusammenzubringen ist. Ein Mensch hatte mal gesagt, der viele, viele Jahre in der Seelsorge tätig war und noch ist, hat gesagt, die Enttäuschung innerhalb des Glaubens, also innerhalb der Christen, die Enttäuschung von Menschen, die Glauben leben, ist eigentlich der größte Feind innerhalb der Gemeinde. Es wird so viel versprochen und es ist so viel Verheißung da und so wenig ist umgesetzt. Und so wenig wird erfahren. Wir müssen mit der Realität des Lebens kämpfen, die dann eben doch so diametral auseinandergeht zwischen dem, was wir im Alltag erleben. Und wie schon gesagt, so kommt mir das manchmal vor. Und jetzt gibt es zwei Dinge. Einer unserer ganz großen deutschen Philosophen, Immanuel Kant, hat sein Hauptwerk geprägt oder gesagt, Kritik der reinen Vernunft. im Prinzip uns als Deutsche und der, ich sag mal, westlichen Denke vermittelt, es könnte möglich sein und vielleicht auch hilfreich, deinen eigenen Verstand zu gebrauchen. Auch insbesondere in diesen Fragen unseres Glaubens, die nicht so wirklich zueinander passen. Die Möglichkeit, etwas zu reflektieren und nachzudenken, was uns ja auch diametral unterscheidet vom Tierreich. Kein Tier kann sein Verhalten beurteilen. Der ist vom Instinkt getrieben. Wenn die Raubkatze Hunger hat, dann jagt sie die Antilope und damit ist fertig. Das ist weder gut noch schlecht. Jetzt, wir haben sehr wohl die Möglichkeit, etwas zu reflektieren, zu sagen, was haben wir denn getan? Und auf der anderen Seite, und das ist einer der großen Begründer, auch wieder ein Deutscher, der hat dann später in Amerika gelebt, Ernst von Glasersfeld, nämlich die Frage des radikalen Konstruktivismus, nämlich eigentlich existiert unser Wissen nur im Kopf aufgrund irgendwelcher Sinnerfahrungen. Das, was die Bettina vorhin gesagt hat, ist ja genau das, was wir erleben. Wie wir aufgewachsen sind, prägt ganz, ganz entscheidend unser Gottesbild und auch unser Glaubensbild und wie wir Gott erleben. Das, was wir erfahren haben von unseren Eltern, von Lehrern, von Geschwistern in der Gemeinde, prägt uns ganz entscheidend. Wir haben fast gar keine Möglichkeit, außer das, was wir selber erfahren haben, etwas anderes zu denken. Wenn jemand aufgewachsen ist mit einem sehr strengen Gottesbild, das letztendlich nur darauf hinausgeht, jawohl, heute Abend wird wieder Strichliste gemacht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, dann wird er auch Gott so erleben. Und wenn einer erlebt, dass er nie eine Hilfe bekommen hat in seinem Leben, dann wird er Gott genauso empfinden. Und dass Menschen, so wie die Bettina das vorhin aus dieser Geschichte vorgelesen hat, mit diesem Hosenboden, mit dem Reparierten, das prägt so ein Kind und er nimmt es mit bis ins Erwachsenenleben als positives Erlebnis. Und so leben wir praktisch in diesem Zwist. Einerseits das, was wir erfahren haben, das, was wir erlebt haben, das prägt uns ganz entscheidend. Und auf der anderen Seite, dass wir eben drüber nachdenken müssen, hat mir mal ein Seher gesagt, ist es denn möglich, auch wenn du eine biblische Wahrheit selber nicht erfährst, dass sie trotzdem existiert? Wenn ich keine Heilung empfangen kann, dass eben Heilung trotzdem möglich ist? Oder ist aufgrund meiner Erfahrung die Heilung komplett außen vor? Wir brauchen ein bisschen längere Herleitung, weil das ganze Thema uns nachher nämlich in den Himmel führt. Weil das Problem wird nämlich nachher sein, das, was wir hier erleben, das, was wir denken, das, was in unserem Kopf möglich ist, prägt natürlich auch das Thema, was den Himmel anbelangt und die Ewigkeit. Und die Frage einerseits, Kritik der reinen Vernunft und andererseits nur, dass das Wissen existiert, was wir erfahren haben. Das ist ein Spannungsfeld. Beides prägt uns ganz entscheidend. Und mit beidem müssen wir umgehen. Und wenn wir uns diese Themen anschauen, dann müssen wir sicherlich sagen, es gibt natürlich auch innerhalb des frommen Kontextes schon sehr, sehr sonderbare Ausprägungen. Die können wir auch nicht einfach nur auflösen. Da denken wir manchmal, kann denn das wirklich wahr sein? Ist denn das wirklich möglich, dass Dinge so wirklich quer geht? Ja, die Bettina hat es vorhin zitiert mit dieser Mutter. Und wir sind ja ganz, ganz stark geprägt aus unserem frommen Kontext, dass der Vater im Himmel eben ein Vater ist. Ist so. Jesus spricht immer vom Vater im ganzen Neuen Testament. Und doch gibt es eine Bibelstelle, die in Jesaja 66 steht, wo er sagt, und ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Ja, was jetzt nun? Ja, ist er jetzt ein Vater oder ist er eine Mutter? Also es gibt hier sehr wohl Aspekte Gottes, wo wir vielleicht gar nicht so unter einen Hut kriegen. Ja, wir hätten doch erwartet, dass es wenigstens ein vielleicht nicht seniler, aber doch ein graubärtiger Mensch ist, ja, der uns da im Himmel erwartet. Und Jesaja zitiert hier eindeutig von einer Mutter, wo du denkst, hoppala, also die zwei Dinge passen nicht wirklich zusammen. Da merken wir, wir kommen einerseits mit unseren Erfahrungen, andererseits mit unserem Denken komplett an unsere Grenzen. Wir schaffen es nicht, diese zwei Dinge zusammenzubringen und wenn wir noch so unsere Hirnwindungen anstrengen. Diese sonderbaren Ausprägungen, ja, wo wir auch sagen, Gutes oder Böses, ja, was denn nun? Ja, wir erwarten von Gott, dass es nur Gutes gibt. Richtig? Wer würde denn heute behaupten, dass Gott etwas Schlechtes machen könnte? Und da wo man auch sagen, wenn man den Jesaja-Text, und da können wir ganz, ganz viele Texte zitieren, dass er eine frohe Botschaft hat, dass er ein Gnadenjahr des Herrn ausruft und dass er den Gefesselten Freiheit verkündet. Wow, das hören wir gerne. Wir sehen Gott als einen guten Vater. Und das ist auch richtig so. Viele, viele Bibelstellen, und wenn wir ja Altes und Neues Testament durchgehen, sehen wir ganz häufig. Und dann lesen wir eine Stelle vom Hiob, wo der Hiob ganz am Anfang sagt, wir haben das Gute genommen, sollten wir auch nicht das Böse von ihm nehmen. Und verrückterweise sagt Gott am Ende vom Hiob nicht, naja gut, der Hiob war auch ein bisschen durch den Wind, ja, hat sich gerade mit seinem ganzen Leid durchplagen müssen. Gott sagt am Ende vom Hiob, er hat recht geredet. Zu seinen Freunden hat er gesagt, naja gut, wir löschen mal das ganze Ding. Das heißt aber, wir erleben hier etwas, wo wir sagen würden, also das passt ja überhaupt nicht in unsere Theologie rein. Sollten wir von Gott etwas Böses annehmen sollen? Ja, das geht ja gar nicht. Gott ist doch gut. Das muss so sein. Und tatsächlich ist es ja auch so. Und trotzdem gibt es hier einen Aspekt, wo der eine oder andere vielleicht aus seinem Leben auch sagen würde, also so toll ist das nicht. Und Hiob spricht hier nicht vom Teufel. Er spricht nicht davon, dass der Feind uns was Böses will, er spricht hier von Gott. Und auch da haben wir wieder so eine verquerte Hirnwindung, die wir nicht zusammenbringen. Ja, was soll jetzt Gott nun sein? Was Gutes oder was Böses? Ist ja schrecklich, was wir da aushalten müssen. Oder wenn wir sagen zu Gott Nähe oder Distanz. 1. Mose 28, die Geschichte kennt jeder aus seiner Kinderkirchzeit, aus seiner Kinderstunde. Jakob muss abhauen, weil er mit seinem Bruder Stress kriegt, hat ein bisschen beschissen. Und auf jeden Fall, er landet dann irgendwann in der Wüste, legt seinen Kopf auf den Stein, vielleicht war auch das das Problem. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, er hatte diesen Traum mit der Himmelsleiter und Gott spricht zu ihm. Und Gott sagt ihm was Unglaubliches, ja, dass er sagt, ich bin bei dir, ich behüte dich, ich verlasse dich nicht und vor allen Dingen, ich vollbringe alles, was ich dir versprochen habe. Wow, kompletter Wunschautomat, ja, oben rein, unten raus, alles, was ich dir gesagt habe, das mache ich auch. Da kann doch der Jakob getrosten Mutes aufstehen und sagen, super, egal was ich tue, egal wo ich hingehe, der ist immer da. Und auf der anderen Seite lässt Gott im Jeremia sagen, bin ich nicht ein Gott der Nähe und auch ein Gott der Ferne? Wer würde denn von uns annehmen, dass Gott nicht erreichbar ist? Gott spricht hier im Jeremia definitiv, also ich bin so weit weg, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr kriegt mich nicht. Was ich da so schwierig finde ich, das, was wir hier in unserem Leben erleben, und jeder von uns wird genau diese Themen auch in mehr oder weniger ausgeprägter Form schon mitgemacht haben. Du schreist bis maximal an die Decke und das Gebet bleibt da auch sauber kleben und mehr geht nicht. Genauso haben wir schon Erlebnisse hinter uns, da wo wir wirklich Gottes Eingreifen und sein Handeln erlebt haben. Und für uns ist es manchmal furchtbar schwierig, das tatsächlich auf die Reihe zu kriegen, weil manche Seelsorger sagen, naja, wir kennen die gesamten Zusammenhänge nicht, da habe ich mal erwidert, das ist schon super für den Herrn, weil hier auf der Welt sagt er mir es nicht und in der Ewigkeit interessiert es mich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es geht. Also ich bin ein Mensch, wenn da mal was erledigt ist, das ist mir einfach wurscht. Also ich hatte mal zwei schwierige Schuljahre im Gymnasium, da war ich so ein bisschen, ja, hat mir ein bisschen gemobbt, wird man heutzutage sagen. Ja, wo das weg war, da denke ich gar nicht mehr dran. Weg. Und so könnt ihr mir das vorstellen, ist vielleicht in der Ewigkeit auch, alles in dem, was wir hier gelitten haben, ja, ist doch einfach nur weg. Was soll's? Wer weiß? Das heißt, all diese Vorstellungen, die wir in unserem Glauben mitbringen und all die Erfahrungen, da müssen wir sagen, okay, das erwartet uns ja dann irgendwann am Ende des Tages auch im Himmel. Eventuell. Und da stellt sich dann für mich die Frage, erzeugt die Vorstellung an einen Himmel vielleicht doch mehr Unbehagen als wie, da wollen wir unbedingt hin. Also das, was ich manchmal mit Gott erlebe, würde ich sagen, nee, also mit dem will ich dann vielleicht doch nichts zu tun haben. Gib mir irgendwo ein Apartment ganz weit draußen. Und ihr kennt ja auch diese verrückten Vorstellungen vom Münchner im Himmel, ja, von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr frohlocken und dann Thema Hosianna singen. Schrecklich. Wirklich schrecklich. Also versteht mich bitte nicht falsch, liebes Lobpreisteam. Lobpreis ist okay, aber wenn ihr mir vorstellt, es geht der Ewigkeit, da habe ich echt, nee, also wirklich. Oder Predigt höre und es muss auch ewig gehen. Manchmal ist man froh, wenn es einen Amen gibt. Das heißt, diese unauflösbaren Dinge, die wir in unserem Glaubensleben mitbringen, und da gibt es wirklich auch manchmal Phasen, wenn wir den David zum Beispiel nehmen, der hatte die Zusage, dass er den König von Israel wird und dann musste er noch schlappe 13 Jahre irgendwo als Terrorist, würde man heute sagen, irgendwo zwischen den Felsen sich rumverkriechen. Und die Frage ist ja für mich tatsächlich, wäre auch die Möglichkeit gewesen, dass David gar nicht König geworden wäre. Wenn der permanent irgendwo das Militär nachstellt, irgendwann ist doch die Möglichkeit gegeben, dass da auch mal der Kopf fehlt. Theoretisch. Also so sicher fand ich das nicht. Das ist ähnlich wie die Frage nach dem Holocaust, 6 Millionen Juden tot. Natürlich kann man sagen, Gott hat das alles im Griff gehabt. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Die ganz, ganz große Gefahr des Volkes Israels, also der Juden, war am Ende des Zweiten Weltkriegs, dass sie ihren Glauben wegschmeißen. Schlichtweg sagen, vergiss es, das hat keinen Wert mehr. Da kann es keinen Gott mehr geben. Der, wo so etwas zulässt, also der kann doch nicht sagen, er hat uns auserwählt und dann geht sowas zugrunde. Und wenn das Ding nicht vielleicht schnell beendet worden wäre, also das europäische Judentum gab es faktisch schon gar nicht mehr. Und dazu sagen, Gott hat es alles im Griff gehabt, würde ja bedeuten, dass sowieso alles vorherbestimmt ist. Wurscht, was wir tun. Ob wir evangelisieren, ist wurscht, weil Gott hat es vorherbestimmt, der, wo sich bekehrt. Ob wir was in der Gemeinde tun, ist wurscht. Läuft sowieso alles, wie es kommt. Ob wir ihm nachfolgen, ist wurscht. Das heißt, Gott hat uns sehr wohl eine Entscheidungsverantwortung in unser Leben hineingelegt. Keiner würde sagen, nö, wir machen nichts, wir erzählen das Evangelium nicht weiter, weil der Herr macht es ja eh, wie er will. Und das dann auf die Reihe zu kriegen, zu sagen, okay, auf der einen Seite damit zu leben, dass er tatsächlich allmächtig ist und etwas tun kann und auf der anderen Seite vielleicht von uns abhängig ist, das kriegen wir nicht immer so ganz auf die Reihe. Weil, sind wir ja mal ehrlich, wenn wir an den Himmel denken, wie schon gesagt, außer der Thematik, dass wir ewig singen müssen oder was auch immer, wir wissen es nicht. Immerhin letztendlich können wir sagen, aus meiner Sicht, so wirklich toll ist der Gedanke daran nicht. Weil das bedeutet nämlich, wenn wir in den Himmel wollen, müssen wir nämlich vorher sterben. So einfach ist das. Und ich glaube, der Mensch, also fast alle Menschen, ich weiß nicht, ob alle, aber fast alle Menschen tragen meiner Meinung nach zwei wichtige Dinge in sich. Das eine ist ein ausgeprägter Lebenswille. Also ich will leben. Das ist auch gut so. Sonst wäre die menschliche Spezies schon lange ausgerottet. Und das zweite, und ich glaube, das kriegt fast keiner weg, ist die Angst vor dem physischen Tod. Kein Mensch weiß, wie das funktioniert, wenn praktisch das, was wir hier sind, tatsächlich aufhört. Und ich glaube, die Angst, also ich habe noch keinen Mensch erlebt, der wo da wirklich angstfrei wäre, zu sagen, hoppala, das ist mir wurscht. Sondern wir haben da ein richtiges Unbehagen. Wir müssen da durch einen Tunnel durch, durch eine Tür durch, von dem auch keiner berichten kann, wie es funktioniert. Also ist ja bisher noch keiner zurückgekommen und hat gesagt, ach ja, das ist dann irgendwie wie, keine Ahnung, spazieren gehe. Sondern wir sind ja genau an dem Punkt, dass wir da etwas loslassen müssen. Das glaube ich nicht, dass das wirklich einfach ist. Von dem her gesehen ist für uns sehr schwierig, den Gedanken an die Ewigkeit, weil all das, was wir kennen, jetzt sind wir wieder bei unserem Verstand und bei unseren Erfahrungen, ist doch sehr, sehr irdisch und sehr, sehr menschlich. Das ist ganz normal, gehört sich meiner Meinung nach so. Wir können auch gar nicht anders denken. Und das, was im Himmel ist, ja, vielleicht. Interessanterweise hat die Christenheit es immer mehr verstanden, die Schrecknisse der Hölle auszumalen, als tatsächlich das Schöne des Himmels. Irgendwie sind wir da leichter erreichbar. Irgendwie funktioniert das ähnlich, wie wenn jemand krank ist. Also ich gehe zu einem Kranken, der ist infektiös. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie krank wird, ist da gut. Dagegen, wenn ein Gesunder zum Kranken geht, wird der Kranke nicht automatisch gesund. Also irgendwie das eine ist ansteckend, das andere nicht. Wir können uns die Hölle vorstellen, ja, mit Feuer, Schwefel und Donner und Doria, aber so im Himmel, ja, das wird doch schon eher schwierig. Was heißt das für uns? Ich glaube, dass wir, wenn wir als Gemeinde nur den Diesseitsbezug haben, ich glaube, der Diesseitsbezug ist wichtig. Jesus Christus hat gesagt, dass er mit uns ist, hier auf dieser Erde. Und die Entdeckung der Pfingstbewegung war ja genau das Entscheidende, dass sie gesagt haben, das, was an Heilung passiert, das, was an übernatürlichen Gaben passiert, das, was als Erlebnis mit Gott passiert, ist ja nicht nur in der Ewigkeit, sondern wir haben entdeckt, Gott ist tatsächlich unter uns und wirkt unter uns. Aber ich glaube, die Gemeinde fällt definitiv zu kurz und greift viel zu kurz, wenn wir tatsächlich uns nur auf das Diesseits beziehen. Unser Schritt ist nicht weit genug, weil wir dann nämlich, wenn wir es nur auf das Diesseits beziehen, eben mit diesen ganzen Enttäuschungen leben müssen. Mit all dem, was nicht funktioniert. Deswegen halte ich es für uns auch als Gemeinde für einen sehr wichtigen Aspekt, neu zu entdecken. Und da wird es sicherlich für den einen oder anderen eine unterschiedliche Ausprägung haben. Einerseits, was tut Gott unter uns und wie ist er mit uns, wie können wir ihn erfahren? Und auf der anderen Seite, was bedeutet der Glaube für die Ewigkeit? Ist der Glaube praktisch nur hier? Oder gibt es auch noch einen anderen Aspekt? Und ich glaube, dass das auch unsere große Katastrophe ist im Bereich der Evangelisation, wenn wir es mal so fromm nennen wollen, des Weitererzählens, des Evangeliums. Weil dieser Blick auf eine Ewigkeit für ganz viele Menschen zwar da ist, also viele sagen, da gibt es irgendwie irgendwas, das können sie sich noch vorstellen, aber dass es da einen Gott gibt, einen Richter gibt, dass es eine tatsächliche Verdammnis gibt, das ist echt richtig schwierig zu vermitteln in unserer heutigen Zeit. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde, jeder von uns selber, auch hier, ich sage mal, eine Ausgewogenheit finden muss zwischen dem, was Gott unter uns hier tut und zwischen dem, was dann die Ewigkeit bezieht. Und das wünsche ich uns, diesen Blick in die Ewigkeit, und zwar weniger daraus, dass wir jetzt hier trübsinnig werden müssen, sondern um das vielleicht auch auszuhalten, was hier auf der Erde nicht funktioniert. Und wenn ihr mich fragt, was kommt da, muss ich sagen, wie alle anderen Prediger auch, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, dass der Himmel nur die weniger schlechte Alternative zur Hölle ist, wenn wir es mal so plakativ sagen wollen. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir diesen Ewigkeitsaspektpunkt wieder für uns entdecken, der vielleicht sicherlich auch in vielen Punkten etwas nebulös ist und vielleicht auch nicht immer greifbar ist. Aber dass wir eine Sicht drauf haben. Und dass wir gleichzeitig eine Sicht drauf haben, was Gott unter uns tut und wie er unter uns wirkt. Und das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir hier diesen Spagat aushalten und dass wir mit beiden Füßen fest im Hier und im Jenseits stehen können. Und dass das uns auch Freude bereitet und nicht unbedingt Angst oder Sorge. sondern dass wir da tatsächlich mit einem versöhnten Herzen zu Gott kommen können. Wie schon gesagt, auch ich kann euch leider den Himmel nicht ausmalen. Ich kann auch kein Video zeigen. Funktioniert auch nicht. Auf YouTube findet man auch nichts, habe ich auch mal geschaut. Lasst euch dazu nicht entmutigen, wenn Dinge hier auf der Erde nicht so funktionieren, wie sie hätten funktionieren sollen oder wie ihr es euch vorgestellt habt. Gott ist immer noch ein größerer Gott und das sprengt unser Denken. Das ist das, was ich vorhin mit diesen paar Beispielen angedeutet habe, dass wir das einfach nicht auf die Reihe kriegen. Mein großes Problem ist, sage ich euch ganz ehrlich, war da neulich mal im Gespräch mit jemandem, der sagt, mein Problem ist, ich bin ein logischer Mensch. Und für mich muss eine Sache erklärbar sein. Und wenn sie erklärbar ist, ist für mich alles gut. Aber wenn sie nicht erklärbar ist, ist es eine Katastrophe. Und das, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist, ist für mich auch ein echtes Leiden. Weil eben dieser Gott, dem wir nachfolgen, eben nicht immer erklärbar ist. Manche andere Menschen tun sich da etwas leichter. Gut so, die bewundere ich in dem Fall. Ich tue mich da manchmal schwer. Und trotzdem benutzen wir unseren eigenen Verstand, dass wir daran nicht verzweifeln, sondern dass wir daran wachsen. Und das wünsche ich euch. Und deswegen habt ihr noch ein Lied. Oder habt ihr noch was im Programm? Lasst uns nochmal aufstehen. Genau,